willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast.
Dem Podcast, der euer Leben verschönern wird. Zumindest diese Folge, denn das ist unser Thema heute.
Ja. Maßnahmen, die man jetzt noch ergreifen kann im April, damit 2018
ein wunderschönes Jahr wird.
Ja, genau.
Wir haben uns Dinge aufgeschrieben, oder Julia?
Ja, fang du aber bitte mal an.
Okay, also ich habe hier ein Blatt, da steht, was macht das Leben schöner? Und mein erster Punkt ist weniger Büro.
Ja, toll.
Nee, aber jetzt im Ernst. Wir haben da ja auch vorhin beim Mittagessen drüber gesprochen, dass wir mehr Homeoffice machen wollen.
Und sonst erzählen wir jede Folge, wie glücklich wir hier miteinander sind.
Ja, sind wir ja auch. Aber in der Folge, die wir ja löschen mussten, weil sie technisch nicht funktioniert hat, haben wir ja auch über Work-Life-Balance gesprochen.
Ne? Ja.
Und halt schon auch, dass unser Job uns ausfüllt und so, aber auch darüber, die haben wir nämlich aufgenommen, als ich eine Woche Urlaub hatte, aber einfach nur zu Hause war. Und wo ich halt schon festgestellt habe, wie lang eigentlich so ein Tag ist und was man an einem Tag alles machen kann, auch für sich und so. Und man sitzt aber einfach tatsächlich einfach nur sozusagen hier. Und dass man vielleicht auch mal irgendwie besser seine Zeit irgendwie einteilt oder so. Ja, und ich finde, wir können für 2018 oder für den Sommer 2018 planen, dass wir vielleicht, ja, mehr zu Hause sind. Also, dass wir vielleicht mehr Dinge, also, oder ich für mich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich mal nachmittags Dinge erledige für mich und dafür abends nochmal 2-3 Stunden arbeite. Und so irgendwie mein Arbeitsleben flexibler gestalte, um ausgeglichener zu sein.
Gilt das auch für uns andere?
Ja.
Okay, gut. Ja, nein, aber ich finde es auch schon, manchmal auch so gerne man ins Büro kommt, aber manchmal tut einem so ein Tag zu Hause echt gut, weil ja immer so viele Ablenkungen und Aufregungen auch hier sind. Und wenn man wirklich mal was schreiben will oder was irgendwie erledigen will und...
Und aber auch ein Tag, der nicht Wochenende ist. Also das ist ja schon immer echt wenig, alles Mögliche, was man eigentlich auch noch so machen will, auf dieses Wochenende, was dann so komplett frei sein soll, zu packen. Und ich finde oder ich hoffe auch, dass so überhaupt das Arbeitsleben flexibler wird, dass man auch mal unter der Woche, also es würde doch alles auch so entzerren und entlasten und auch das Wochenende nicht so zu so einer Phase machen, in der dann alles stattfinden muss, wenn man sich das alles besser verteilen kann. Ich meine, wir sind eh dauernd erreichbar, wir beantworten eh abends noch E-Mails und dann finde ich, muss sozusagen als im Gegenzug auch möglich sein, dass man dann halt mal irgendwie tagsüber 2 Stunden zum Friseur geht.
Ja,
am Mittwoch.
Muss ich zugeben, habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht und kam dann mit neuer Frisur ins Büro hereingeschneit. Aber ich weiß genau, was du meinst, dass man halt auch mal tagsüber dann was einkaufen geht oder mal die Wäsche anstellt oder so, weil das finde ich, das belastet mich auch immer so. Man abends sollst du dann alles noch machen, was so an nervigen Hausarbeiten oder irgendwem so einem Kram da noch anfällt, weil man ja am Wochenende auch immer noch Privatleben hat, das man auch noch erfüllen muss. Und dass man dann vielleicht auch mal nachmittags sowas... Und ich muss auch zugeben, dass ich manchmal abends einfach besser schreiben kann oder dann irgendwie konzentrierter bin. Weil das ist dann irgendwie ruhiger und dieser Noise von dem Tag, das ist alles weg.
Und es kommen auch keine E-Mails. Ich bin ja auch so schlecht darin. Wenn eine E-Mail kommt, will ich auch sofort wissen, was da drin steht. Und bin dann wieder raus und abends weiß ich so, okay, alle schlafen, es passiert jetzt auch nichts. So, ich kann jetzt mal auch sein lassen und muss mich nicht um irgendwelche anderen Sachen kümmern.
Und dann macht es mir auch manchmal richtig Spaß, wenn ich dann so sitze, dann höre ich vielleicht noch ein bisschen Musik oder so und dann schreibe ich was, dann gefalle ich mir auch so ein bisschen dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann fühle ich mich halt wie so eine Schriftstellerin, die jetzt noch einfach nicht anders kann, als abends noch zu schreiben. So.
Ja, aber ich finde es dann auch okay, sozusagen am nächsten Tag dann später zu kommen. Also es ist halt leider echt noch, ich glaube, man muss sich das auch einfach trauen, sich dann nicht von diesen Leuten, die halt wirklich auch nur im Büro arbeiten, sich von denen dann verunsichern zu lassen, wenn die dann fragen, wo ist denn oder so, weil die vielleicht eben anders arbeiten. Die machen dann vielleicht alles hier, ist ja auch okay, aber die dürfen dann auch nicht vergessen, dass andere Menschen dann aber vielleicht auch eben abends weiterhin erreichbar sind und Dinge tun und sich dafür das dann aber flexibler gestalten. Und ich finde, wir im Team sollten das sozusagen echt auch sozusagen machen, um so ein bisschen so den Umbruch einzuläuten.
Wir sind die Pioniere des flexiblen Arbeitens. Mhm. Das gefällt mir.
Also wenn man liest es immer, ich glaube, es ist für manche echt noch schwer, das also umzusetzen, weil man immer diese Leute im Büro hat, die dann halt gucken und fragen.
Ich weiß, also ich muss auch ehrlich zugeben, ich muss ich mache ja auch manchmal Homeoffice oder vor ein paar Wochen, man hat manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Weil natürlich, wenn du zu Hause arbeitest, dann kann niemand plötzlich mit irgendwas Unvorhergesehenem kommen und sagen, kannst du das mal noch machen? Also so nervig. Also natürlich kann ich jemand anrufen und fragen, kannst du da und darüber einen schnellen Artikel schreiben? Aber das ist ein bisschen was anderes, als wenn du angerufen oder wenn jemand bei dir am Platz vorbeikommt und sagt, ja, kannst du bitte, was weiß ich, irgendeine News oder sowas schreiben, was halt was total Nerviges, Langweiliges ist. Und da habe ich dann manchmal so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn man sich sozusagen in dem Moment aus diesem Alltagstrott so rausnimmt und es dann halt jemand anderem überlässt.
Ja, deswegen glaube ich, vielleicht kann man auch so dass es nicht komplette Tage, aber dass man irgendwie mal später kommt, früher geht. Also ich glaube, dass sowas schon ganz schön viel ausmacht. So.
Darf ich kurz erzählen? Ja. Es ist keine Folge ohne Tennis, dass ich mich so gefreut habe, dass du das erlaubt hast. Ja, zum Weil Beispiel. Ich mache jetzt nämlich was, es gab keinen Tenniskurs im neuen Semester, der von 8 bis um 9 gegangen ist, sondern nur von 9 bis 10. Und jetzt komme ich halt ein bisschen später an einem Tag in der Woche zur Arbeit. Und sowas ist bei uns nämlich möglich.
Ja.
Danke, Nicola.
Ja. Es ist wunderschön hier.
Also das ist dann schon mal eine Sache, die uns vielleicht diesen Sommer glücklicher macht.
Genau. Dann, was ist dein erster Punkt auf deiner Liste?
Ich habe ja heute Sarina Novak getroffen. Das frühere Topmodel, also nee, sie war eigentlich nicht Topmodel.
Aber sie war so fünfte vor, oder so?
Weiß ich nicht, 2009 oder so hat sie mal mitgemacht bei Germany's Next Topmodel. Wenn ihr sie googelt, dann kennt ihr sie auch. Und die aber hat
2009 wäre jetzt schon ganz schön lange her.
Warte mal.
Wie? Das wäre ja vor 9 Jahren.
Aber doch, die war so 16 und jetzt ist sie 24.
Echt?
Ja.
War die so jung?
Die war ganz jung. Die hat sich mit 15 angemeldet und mit 16 da mitgemacht. Genau, doch, das steht auch in ihrem Buch.
Okay.
Und dann hat sie es halt eben eine Weile lang als Model versucht, lebt jetzt inzwischen in L.A. und ist auf Curvy-Model umgeschwenkt. Also sie trägt jetzt Kleidergröße 42 und ist einfach so ein glücklicher und zufriedener Mensch. Es hat halt auch geklappt, dass sie gleich sofort dann also als Curvy-Model durchstarten konnte, hat einen neuen Agenten gefunden und so. Also ist sehr erfolgreich auch mit dem, was sie da macht. Aber also erstens, als ich sie heute getroffen habe, habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht nach Los Angeles umziehen muss, weil sich das alles so toll angehört hat, was sie davon erzählt hat. Und dass sie halt ganz abgestellt hat, sich ständig Gedanken um ihre Figur und ihren Körper und ums Thema Essen und sowas zu machen. Und das fand ich schon sehr bewundernswert, weil ich weiß, dass es bei dir nicht so der Fall ist, aber bei mir, mich beschäftigt das Thema ja schon immer und immer wieder. Und immer wieder lade ich mir eine App runter, mit der ich irgendwie mein Essverhalten tracken will oder so und mein Sportverhalten und was weiß ich was. Und mir fällt es schon einfach manchmal schwer, in dieser Branche, in der wir uns auch bewegen, nicht doch immer wieder mal so den Ehrgeiz zu entwickeln, na, vielleicht kann ich irgendwie doch schlanker sein oder...
Ja, oder auch immer ein schlechtes Gewissen so im Hinterkopf zu haben, wenn man irgendwas macht.
Genau. Was, ja. Und das fand ich irgendwie so beeindruckend heute, als ich die getroffen habe, dass so ein junger Mensch sich davon mal wirklich verabschiedet. Und es war auch nicht so, weißt du, ich hatte nicht das Gefühl, dass die das jetzt einfach nur so als Floskeln... Die ist wirklich zufrieden. Dann habe ich immer wieder so nachgefragt, wenn jetzt jemand das und das sagt oder wenn du, dir was im Geschäft nicht passt an Klamotte, ist das dann nicht frustrierend für dich? Und dann hat sie immer gesagt, nö. Und das fand ich irgendwie so gut, dass mal eine Frau, die halt jetzt nicht ganz dem Supermodel-Maß entspricht, dass die da halt wirklich sagt, nein, das ist mir egal, da denke ich gar nicht mehr weiter drüber nach. Und das möchte ich dieses Jahr für mich erreichen.
Hat sie denn irgendwie, gab es bei ihr irgendeinen Moment oder irgendeinen Auslöser dafür, wie das dann
geklappt hat? Ja, so ein bisschen. Also im Buch hat sie halt erzählt, dass sie, also die war ja auch, wenn man kann so ihren Instagram-Account durchscrollen und dann man sieht man schon, dass sie halt nie ganz dem Modelmaßen entsprochen hat. Ne?
Echt? War die nicht ganz dünn auch früher?
Sie war wohl mal eine Zeit lang sehr, sehr dünn, aber dann hat man schon, also es war jetzt, sie war einfach nicht so knochig oder so.
Ja.
Und dann ist sie, aber sie hat halt immer versucht wohl und ganz wenig gegessen und irgendwann ist auch so ein bisschen ihr Kreislauf zusammengeklappt, dann hat sie eine Lungenentzündung bekommen und so, weil sie einfach sich zu viel zugemutet hat und dann hat sie so ein bisschen zugenommen und gemerkt, ist da einfach nicht mehr glücklich mit und hat sie sich aber auch dann monatelang wohl nicht mehr richtig bei ihrer Modelagentur gemeldet, damit die das erst nicht mitkriegen, dass sie zugenommen hat und dann irgendwann hat sie sich wohl gesagt, okay, jetzt reicht's mir, jetzt poste ich ein Foto von mir, wie ich halt jetzt aussehe und dann war halt ihr großes Glück, dass das dann andere Modelagenturen oder dass sie das gesehen haben. Mhm. Und sie hat natürlich ein sehr schönes Gesicht, sieht halt ein bisschen aus wie Marilyn Monroe. Und dass das dann genau gerade in dem Moment war, als Ashley Graham und die alle so auf dem aufstrebenden Ast waren. Und diese ganze Body-Positivity-Bewegung so richtig durchgestartet ist. Und da passte sie halt voll gut rein. Aber trotzdem finde ich, weil es mich persönlich eben doch immer wieder so ein bisschen aus der Bahn wirft, wenn, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe mir auch wieder gar keine einzige Hose gepasst in so einem Geschäft. Und dann sage ich mir zwar immer, ja, ist mir, also das ist, ich weiß ja, dass ich groß bin und dass die nicht richtig geschnitten sind für mich oder so, die Hosen, aber trotzdem nervt es mich dann so doll, dass ich wieder 3 Tage lang damit hader und dann google, wie kann ich meine Oberschenkel kleiner kriegen und so, wirklich so erbärmliche Sachen, und das will ich einfach nicht mehr. So.
Aber glaubst du, also wie glaubst du, kann man das schaffen? Weil man ja sozusagen, man weiß es ja vom Kopf her eigentlich, also du sagst es ja selber alles.
Jetzt kommen hier so konkrete Nachfragen.
Dass du alles weißt, dass du ja sozusagen das weißt. Aber manchmal hilft ja bei sowas nicht, sich das zu sagen, weil es noch nicht dann so im Bauch oder so ankommt. Was glaubst du denn, wie man das, also wie man das dann auch fühlen kann sozusagen?
Ja, das weiß ich noch nicht ganz genau. Sarina hat auch heute zu mir gesagt, dass ich mir die Sachen nicht so zu Herzen nehmen darf und das einfach ignorieren muss. Und ich glaube, das ist einfach, ich bin ja schon relativ weit in diesem Prozess. Also mir ist es zum Beispiel jetzt auch egal, dass ich groß bin. Ich finde es gut, dass ich groß bin. Früher hat es mich immer so ein bisschen gestört, dass ich halt oftmals größer bin als auch viele Männer und so. Aber man muss es sich halt, glaube ich, immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es wichtigere Dinge gibt und dass es total egal ist, ob man in die blöde Hose reinpasst oder nicht. Gehst halt in ein anderes Geschäft und kaufst dir eine andere Hose. Und dann ist es halt so, ja.
Ja. Ja, wahrscheinlich entwickelt sich sowas auch einfach und man reift dann.
Ja, es hört sich jetzt sehr dramatisch an. Es kam gerade wieder jemand ins Zimmer rein, während wir hier gerade über meine Oberschenkel gesprochen haben. Das ist ja ganz toll, aber gut.
Irgendwie kriegen wir es noch hin mit dem. Das ist auch ein Plan für 2018, dass wir mal ein ruhiges Podcast-Aufnahmezimmer finden.
Ja, das wäre wirklich auch sehr
gut. Das würde unser Leben auch sehr verbessern.
Ja, vielleicht hört das ja der Betriebsrat. Hi. So, dann,
auf meiner Liste steht weniger Instagram und Twitter.
Echt?
Und ich habe jetzt auch schon angefangen, ich habe Instagram jetzt auf dem ganz hintersten Wischfeld da bei iPhone, in meinem iPhone gepackt, damit es nicht mehr so das Erste ist, was in der Nähe meines Daumens ist. Ich habe jetzt auch auf YouTube ein paar Videos gesehen von Leuten, die Instagram gelöscht haben, also die nicht ihren Account, aber ihre App. Und Mirella, finde ich relativ egal, hat eine Woche Twitter-Instagram-Detox gemacht. Malwanne, also ist auch eine YouTuberin, Vanessa heißt sie, hat die App zumindest gelöscht, weil sie gesagt hat, sie war so krass genervt davon, dass sie früh aufgewacht ist und irgendwie echt geguckt hat, was Rapper XY auf den Malediven gerade wieder macht. Und warum eigentlich dann, dass sie sich dann ihr zweiter Gedanke war, dann warum sind eigentlich alle auf den Malediven?
Ja.
Ihr dritter Gedanke war, scheiße, ich muss auch mal wieder ein Foto posten. Ich habe jetzt angefangen, alles in Dreierreihen zu machen. Da passt jetzt nichts rein. Und das ist einfach viel zu viel von ihren Gedanken. Also natürlich ist es bei jemandem, der hauptberuflich YouTuber ist, dann sozusagen nochmal sozusagen ein größerer Stress wahrscheinlich mit, was postet man. Aber so dieses mit dem in der Story das und das angucken und sich dann solche Gedanken machen, das kenne ich halt auch einfach so gut. Und mich nervt es manchmal auch. Und ich weiß auch, dass es mich nervt. Und ich merke auch, was für ein krasser Zeitfresser es ist. Und ich mache es irgendwie trotzdem. Und ich habe es jetzt auch nicht gelöscht, weil ich sowas dann immer, das ist dann oft so vielleicht auch nicht zielführend. Ich brauche ja auch Instagram irgendwie immer mal wieder. Und wir haben da ja auch einen Iconist-Account und was auch immer. Aber ich habe jetzt zumindest das jetzt mal so echt nach hinten verschoben. Und ich merke, dass ich es dann wirklich auch manchmal schon vergesse zu checken sozusagen, weil es einfach nicht mehr so da ist. Und ich will das, also nicht unbedingt, weil ich dann besser gelaunt bin, aber auch einfach, weil mir die Zeit, also weil ich ein bisschen denke, es gibt mir mehr Zeit für andere Dinge. Und ich habe jetzt auch echt an Ostern so ein bisschen versucht, immer das Handy so ein bisschen mal in eine Schublade zu legen. Oder irgendwie, dass es nicht so immer so verfügbar ist. Weil ich halt auch, selbst wenn ich eine Serie gucke, gucke ich währenddessen aufs Handy und es stört mich irgendwie, dass mein Gehirn immer so viele Impulse braucht. Oder es schon so gar nicht mehr, es reicht, eine Serie zu gucken, sondern ich nebenbei aufs Handy gucke. Und ich will mich das wieder so ein bisschen abtrainieren.
Ich habe auch neulich was festgestellt, das hat mich echt schockiert. Da habe ich einen Fernseher angemacht und wollte auf Netflix was gucken. Und dann hat es halt so einen Moment gedauert, bis das alles geladen hat. Und dann gucke ich schon wieder in der Zeit, also das sind ja nur ein paar Sekunden, bis Netflix geladen hat, aufs Handy.
Ja.
Und wenn man sich dabei so ertappt, deswegen finde ich das auch eigentlich einen guten Trick, das kann ich nachher auch mal machen, dass ich Instagram nach hinten verschiebe.
Ja.
Vor allem bei meinem Instagram, da passiert ja jetzt auch meistens eigentlich nichts. Also manchmal kriege ich halt eine Nachricht, aber ansonsten...
Ich habe auch jetzt ausgemistet. Also ich habe viele Accounts auch deabonniert, die mich so, die man denen so Influencer, auch denen man halt so folgt, weil alle denen irgendwie folgen, aber wo eigentlich das mich überhaupt nicht weiterbringt.
Ja.
Und ich habe jetzt ganz wenige Menschen nur noch. Also ich folge echt vielen so Disney-Accounts und vielen so New York-Accounts und Central Park und so Sachen, die mir irgendwie, ne, die mich irgendwie froh machen, aber einfach nicht mehr, auch nicht mehr dieses Hate-Following. Also ich habe jetzt auch Olivia Palermo und sowas alles deabonniert, weil es mir einfach so irgendwie, weil ich nur noch
das Sachen sehen will. Das habe ich aber auch schon lange gemacht. Ne? Also
manchmal sind da immer noch so welche dazwischen, die man halt irgendwann mal, und das ist dann immer nur so, oder auch so Leute, die ich so halb kenne von früher, die mit denen ich mal gar nichts zu tun habe und mir dann immer nur denke, aha, oder was auch immer, das bringt mir, also die habe ich alle jetzt weg.
Ja gut, muss ich auch nochmal ausmisten.
Und ich will, also weswegen ich weniger auf Twitter will, weil Twitter so negativ ist. Und ich habe jetzt ja auch diesen Artikel über das Kinderkriegen geschrieben, dass es mich so stresst, wie schlecht oder wie viele negative Punkte immer beim Kinderkriegen so gerade im Diskurs sind.
Ja.
Und das merke ich halt auch, dass wenn ich Leuten davon erzähle, die nicht auf Twitter sind, die sagen dann immer, was, also sowas lese ich gar nicht. Und wenn du halt so ein paar, weiß ich nicht, eben feministischen Accounts folgst und dann geht es um dieses Abtreibungsparagraphen und dann kommen in diesem Thread all die Erfahrungen von Frauen, die sagen, meine Geburt war so traumatisch und jetzt würde ich abtreiben, wenn ich nochmal schwanger wäre. Und das ist ja auch alles wichtig, diese Diskussion. Aber ich habe da im Moment irgendwie dann, wenn das so geballt so viel ist, dann hat man irgendwann so den Eindruck, dann sieht man alles nur durch so eine, wie in so einer Blase und du hast den Eindruck, okay, alles ist schrecklich und alle haben nur Probleme. Und das hat mich auch so ein bisschen gestresst. Und keine Ahnung, ich bin immer noch viel auf Twitter, aber ich will auch, dass das auch weniger wird.
Also Twitter hat mich ja noch nie so gecatcht, deswegen habe ich da auch nicht so, also ich gucke schon immer so einmal am Tag kurz rein, aber dann ist dann halt immer so ein Post gerade von Margarete Stokowski, die wieder irgendwas kritisiert und dann habe ich immer nur Angst, dass irgendjemand einen Artikel von mir gelesen hat und dann da irgendwas Blödes darüber schreibt oder so. Und es ist einfach keine Plattform, die so zu mir spricht.
Ja.
Also irgendwie fühle ich mich davon nicht so. Ich reg mich ja auch über viele Sachen auf. Aber es ist immer, also Twitter schürt ja schon diesen Reflex, sich über jede kleine Sache, also über jeden Artikel sofort aufzuregen.
Also auch Traditionshase und Osterhase, dieses Thema.
Ja.
Das war ja auch sowas. Und mein ganzes Twitter war voll damit. Und es ist so, okay, man kann das einmal irgendwie sehen, zur Kenntnis nehmen, eine Meinung dazu haben oder das irgendwie verstehen und so, aber...
Da ging es darum, das muss ich ganz kurz sagen, dass der Osterhase von Lindt bei Rewe... jetzt lachen hier Leute ganz laut im Flur.
Was gibt's hier zu lachen?
Verstehe ich auch nicht. Dass dieser Osterhase bei Rewe auf dem Kassenzettel als Traditionshase geführt wird.
Genau, dann hat die AfD aufgebracht, dass man das jetzt ja machen würde wegen der Muslime und so weiter. Aber dann hat Rewe eben gesagt, dass es schon seit irgendwie 50 Jahren Traditionshase heißt, weil...
Der einfach in den 50er Jahren erfunden wurde, dieser blöde Hase.
Genau. Und deswegen war eigentlich das ganze Thema gar kein Thema. Aber auch darüber wiederum, das also schlägt immer noch seine Wellen und es ist... Ja.
Das finde ich auch sehr anstrengend. Vor allem, da denke ich mir auch, irgendwie allein von der vom gesunden Menschenverstand her, hätte man das einfach mal ignoriert, ne? Also jeder fühlt sich so bemüßigt, sich dazu wieder irgendwas zu sagen und einen Wortwitz zu machen und irgendwie einen Hashtag zu starten. Das ist ja auch ein richtiger Druck dann. Deswegen kein Twitter für mich. Vielleicht melde ich mich auch wieder ab, weil es wird auch einfach nichts. Ich habe auch überhaupt gar keine Follower und nichts.
Ja, da musst du immer twittern. Und so
ich poste antworten. Manchmal Sachen, aber...
Man muss aber auch so ganz anstrengend interagieren. Und es gibt, glaube ich, auf Twitter auch... Also ich glaube, viele Leute...
Poste meinen Artikel zum Beispiel.
Viele Leute... Also da gibt es, glaube ich, auch Leute, die sich sehr unterstützen. Und ich sehe da auch immer so Sachen, die dann so eine Dynamik entwickeln und die auch irgendwie gut sind. Aber tatsächlich ist echt so, dann ist wieder ein Regal in irgendeinem Mediamarkt und da sind dann rosa Sachen und die sind für Mädchen. Und es ist dann schon wieder so eine Riesenaufregung und genderproblematisch und alles. Und ja, das ist dann immer, finde ich dann immer wieder so anstrengend.
Ja. Okay, also gut. Weniger Twitter und Instagram für uns. Und Facebook?
Weiß nicht, Facebook ist irgendwie...
Ist unser Facebook-Chat in Gefahr?
Unser Facebook-Chat?
Nee. An Ostern war es sehr still in unserem Facebook-Chat.
Ja, weil keiner von uns halt hier war und wir uns nicht über Dinge aufregen mussten, die wir mit denen, die nicht hier waren, teilen mussten und so weiter.
Ja, und ich war ja auch immer unter Beobachtung, naja. Also von meinem Freund darf ich ja auch nicht so viel auf Facebook sein. Aber
Facebook irgendwie, also das konsumiere ich auch so relativ verhältnismäßig. Da finde ich auch viele, also da habe ich auch so ganz gute Seiten mit Artikeln, die mich interessieren,
ja,
die ich
lese. Ja, das bringt einen dann irgendwie noch so ein bisschen
also
weiter.
Also da habe ich noch so das Gefühl, dass es nicht so ganz verschwendete Zeit ist.
Guck mal, jetzt, man kann ja auch mal was Positives über Facebook sagen, auch wenn es alle unsere Daten gefressen hat.
Das ist mir eh auch eigentlich egal. Mhm. Ich glaube, das darf man auch nicht sagen. Aber ich bin da nicht so kritisch.
Egal ist es mir nicht, aber einer hat auch geschrieben, dass man eben in diesem Archiv, was man ja jetzt runterladen kann, sind halt bei ihr hauptsächlich Sachen aus den Jahren 2009 und 10 gewesen, als man halt das gerade sich, also sich da angemeldet hat und es irgendwie noch relativ neu auch in Deutschland war, da war man halt so naiv, da hast du da alles hochgeladen, hast du ganze Alben hochgeladen.
Ja, ich weiß. Da war nach jedem Urlaub so das Ding, jetzt ein Fotoalbum zu machen.
Ja, und gerade so auch in dieser Zeit, als ich Auslandssemester gemacht habe und so, da stehen wahrscheinlich auch irgendwo 10.000 Fotos, wo ich irgendwo am Strand mit 10.000 Leuten da bin und wir uns betrinkend gemeinsam.
Ja.
Das ist garantiert dann noch irgendwo abgespeichert. Also wenn man jetzt wollte als Recruiter, könnte man bei mir sowas auch finden. Aber ist halt so.
Ist halt so.
Okay.
Ja.
Ja, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, nicht mehr so viel in der Vergangenheit leben.
Mhm.
Das ist mir aufgefallen in der letzten Zeit, weil ich zum einen was geschrieben habe, was irgendwie so mit meiner familiären Vergangenheit zu tun hatte. Und ich ja dieses Jahr auch noch das 10-jährige Klassentreffen habe. Also so, es waren so zwei Sachen, die mich irgendwie an meine Jugend erinnert haben. Und wir reden ja auch im Podcast oft über unsere Jugend und über unsere Erfahrungen.
Blümchen, Eisblumen aus Eifersucht.
Genau. Und dass ich mir manchmal wünschen würde, dass ich etwas mehr im Hier und Jetzt leben kann. Oh Gott, jetzt wird es esoterisch. Und dass ich nicht so viel drüber nachdenke, was irgendwann mal war. Also
das habe ich gar nicht so. Ist
nicht?
Das, nee.
Also ich habe manchmal Angst, dass ich zu viel über, wie kann ich das jetzt kurz erzählen? Also ich schreibe so eine Geschichte für so ein Buch und da habe ich ein bisschen was über meine Familie geschrieben. Und da hatte ich aber, während ich das geschrieben habe, habe ich erstens gemerkt, wie schwierig das ist, über die eigene Familie wirklich sowas, eine Geschichte zu verfassen, weil ja ganz viele Leute dauernd über ihre Familien auch Bücher schreiben und so. Und dass ich dann aber doch gedacht habe, vielleicht tut es mir auch gar nicht gut, all diese Sachen wieder aufleben zu lassen und in die Vergangenheit nochmal so ein bisschen einzutauchen. Das könnt ihr dann, ich werde euch rechtzeitig darüber informieren, wo und wie und was ihr das lesen könnt. Aber weißt du, was ich meine? Also man hat so Konflikte, entweder mit der Familie oder mit sich selbst aus der Vergangenheit, an denen man so festklebt. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, wenn man die irgendwann mal durchtrennt und dann so ins neue Leben startet.
Ja.
Das war jetzt eine sehr ernste und auch etwas kryptische Ansprache.
Ja, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil ich darin, glaube ich, ganz gut bin.
Im Hier und Jetzt zu leben.
Also zumindest, also eigentlich nicht, ich hadere auch immer mit ganz vielen Dingen, aber zumindest so Sachen, die es mit meiner Vergangenheit zu tun haben, die mich jetzt sozusagen nicht unmittelbar, also ich rekapituliere die nicht aktiv. Nur wenn mich jetzt irgendwas unmittelbar beeinträchtigen würde oder ich dadurch irgendwelche, dann natürlich ist es schon für mich Thema, aber so sich mit so Sachen beschäftigen, ich bin da eigentlich ganz gut darin, dass dann sozusagen, ja, so ist es halt und die sind halt scheiße oder das und das war einfach total bescheuert und ist so, ich kann es nicht ändern.
Ja, aber auch zum Beispiel bei dieser Klassentreffensache bin ich jetzt auch in Kontakt wieder gekommen mit so einigen Leuten doch auch aus der Schulzeit, mit denen ich lange keinen Kontakt mehr hatte. Und dann war es halt gleich, da sind so viele Erinnerungen auch gekommen, ne? Und dann war auch vieles wieder gleich so im Tonfall und wie man so miteinander kommuniziert hat, wie eben früher.
Echt?
Und das war so ein ganz eigenartiges Gefühl. Also deswegen bin ich auch sehr gespannt auf dieses Klassentreffen, weil
Julia wird sicherlich einen Artikel darüber schreiben.
Könnt ihr euch garantiert schon mal drauf einstellen. Ich glaube, die Leute haben auch schon ein bisschen Angst davor. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt der beliebteste Gast bei diesem Klassentreffen bin. Aber dass ich dann doch gedacht habe, meine Güte, es ist auch irgendwo so lange her und man redet aber so miteinander, als ob das alles gerade eben erst gewesen wäre, weißt du? Also
okay, das haben wir alles. Also bei mir ist es auch alles total auseinandergegangen und keine alten Dynamiken mehr sozusagen. Aber ich glaube, dass das bei vielen anderen noch immer so, sich dann schnell wieder so einstellt.
Also ich habe irgendwie im letzten Jahr, vielleicht auch, weil ich relativ häufig bei meinen Eltern bei Mergentheim war, aus verschiedenen Gründen, dass ich mich irgendwie so meine Vergangenheit so ein bisschen eingeholt hat. Dieses Gefühl hatte ich. Und dass ich jetzt mich aber mal wieder auf die Zukunft konzentrieren muss, so ein bisschen. So, es hört sich jetzt ernster an, als es gemeint ist. Es meint eigentlich nur, dass ich nicht ständig in alten Fotoalben rumsuchen muss. So ungefähr. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist besser mit Geld umgehen.
Ah, ich hatte kürzlich einen Streit mit meinem Freund wegen Geld.
Warum?
Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser war. Ich glaube, ich hatte so einen kleinen Rappel, dass ich irgendwie plötzlich dachte, oh Gott, wir müssen die Zukunft besser planen. Das geht so alles nicht. Wir zahlen so viel Miete und er will immer so oft essen gehen und wir geben so viel Geld aus und bleibt dann am Ende des Monats was übrig, was man dann spart, womit man dann mal irgendwas machen muss oder kann und muss man nicht. Und dann hatte ich so einen Banktermin, weil das war irgendwie gerade Pflicht, dass ich irgendwas wieder erneuern musste, damit die für mich irgendwas machen dürfen. Und der hat mich dann halt Leute so spießige Sachen gefragt mit Versicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherung. Und dann habe ich mir gesagt, oh Gott, mein Freund hat davon alles überhaupt gar nichts. Also ich auch nicht, aber ich dachte dann plötzlich so, irgendjemand muss irgendwie vorsorgen. Aber... Ne? Und da hatte ich dann kurz so eine Panikattacke irgendwie, weil man ja eigentlich, man lebt immer so vor sich hin, aber jetzt sind wir halt in diesem schrecklichen Alter, in dem man so aktiv irgendwie auch mal so Dinge tun muss.
Ja.
Und das stresst mich halt total und dann habe ich da so ein bisschen, war ich ein bisschen aufgeregt und dann war das so ein Thema und dann haben wir gestritten.
Mich stresst das auch sehr. Also früher hatte ich auch eigentlich immer nur so ein, sozusagen das Geld, was man hatte, hat man ganz kurzfristig für Sachen ausgegeben. Und so das einzige Ziel, wenn man zum Beispiel daran gedacht hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr verdienen möchte oder so, war dann, weil man sich, weiß ich nicht, irgendeinen Urlaub oder irgendwas kaufen wollte. Und jetzt mit einem Mal denkt man halt so, vielleicht kaufe ich mir jetzt lieber nichts, aber dann in ein paar Jahren...
Ein Haus.
Was extrem unrealistisch ist, aber ja...
Ja.
So, und dieser Gedanke, das finde ich so anstrengend.
So anstrengend, das macht mich fertig.
Aber ich denke, die einzige Möglichkeit ist, dass man tatsächlich so eine Art Haushaltsbuch führt. Und das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das mache.
Ich wurde mal vom Statistischen Bundesamt angefragt, dass ich ein Jahr lang aufschreibe, was ich ausgebe.
Ja.
Und einen Monat sowas wirklich detailliert, so wirklich, was ich für ein Brötchen...
Und das hast du gemacht?
Und dann habe ich 100 Euro bekommen. Und das war zu der Zeit, als ich noch hier an der Akademie war. Und
da waren 100 Euro. Du hast 100 Euro dafür bekommen, dass du ein Jahr lang aufgeschrieben hast, was du ausgegeben hast.
Ja, aber es war nur einmal, man musste nur am Ende des Monats halt einmal aufschreiben. Aber ja, der eine Monat war schon hart, in dem man wirklich jedes Brötchen... Da wollten die auch wirklich so, dass man schreibt Brötchen, Breze, so.
Ja.
aber das hat mir eigentlich gar nichts gebracht, muss ich sagen.
Aber also, du bist auch, glaube ich, sparsam vom Grundcharakter her.
Also da habe ich halt auch gesehen, dass ich für Essen und für so Sachen sehr wenig Geld ausgebe. Ich habe dann halt immer so viele Ausgaben, weil ich so viele teure Reisen mache. Und es war auch wirklich bei diesem Banktermin, hat der dann auch veranschlagt, 600 Euro im Monat für Lebenshaltung. Also zusätzlich, also nicht Miete, ne? Also auch keine Versicherung und kein Handy, sondern so Essen gehen, Kino gehen, solche Sachen.
Ja, das ist aber so.
Aber ich würde niemals 600 Euro im Monat für sowas ausgeben.
Ja, ich gebe halt so viel Geld dafür aus.
Ja, er meinte auch, das ist ein Durchschnittswert. Aber dann ist alles okay. Bei dir.
Also, ja.
Bei mir, ich rechne halt.
Wir müssen jetzt nicht unbedingt in die genauen Finanzen reingehen. Aber also ich bin halt manchmal schockiert. Ich schreibe mir das schon immer so auf und gucke auch immer auf mein Konto. Anders würde es gar nicht gehen. Aber wenn ich dann so sehe, also bei mir ist das immer so, manchmal, wenn ich zum Beispiel gar keine Lust habe, irgendwas zu kochen oder so, dann bestelle ich mir halt was bei Deliveroo. Und das ist natürlich immer, es kostet immer 2,90 Euro inzwischen Liefergebühr. Aber in dem Moment ist es mir egal. Nur, wenn ich dann eben am Ende des Monats aufs Konto schaue oder mir das mal so aufschreibe und dann halt sehe, wie viel eben, wie du schon sagst, für Essen gehen, mal eben schnell irgendwo was bestellen oder so drauf geht, das ist richtig schockierend.
Ja.
So. Deswegen habe ich mir jetzt selbst ein Lieferservice-Verbot auferlegt und werde jetzt gucken, wie es weiterhin damit läuft.
Aber siehst du, deswegen, das passt ja vielleicht auch zu unserem Punkt 1 mit dem flexibler Leben, weil das ist natürlich auch so, wenn wir hier sind, einfach von 10 bis 8, dass man dann nicht mehr einkaufen geht.
Manchmal auch bis 24 Uhr.
Also jetzt nur mal so, oder so 8, 10 Stunden, was auch immer. Also 8 bis 10, nicht 18, obwohl. Dann ist es, weißt du, aber wenn man halt auch einfach mal schon, also dann ist es natürlich klar, dann bestellt, muss man, was soll man denn machen? Wie soll man sich denn ernähren? Oder man geht dann essen, weil das einfach jetzt gerade da ist.
Ja, aber manchmal kann man einfach nicht mehr.
Genau.
Und ich mag ja noch gern kochen, aber manchmal, es geht dann einfach nicht mehr.
Genau, und deswegen vielleicht geht es dann auch zusammen, wenn wir dann so flexibler unseren Arbeitsalltag gestalten, dann kannst du öfter auch einkaufen gehen und musst nicht so viel
und
Geld
und Meal Prep machen zum Beispiel.
Ja.
Nein, wir müssen es auch nicht übertreiben. Nicht. Aber
zumindest abends was machen, was man
das
halt
ist,
dann
da... Das ist mein Ziel. Hast du noch einen Punkt?
Ja, ich habe das aber auf eine Metaebene gehoben.
Okay, dann sag.
Also ich habe jetzt heute mich sehr gefreut, weil ich ein Fruchtsäure-Peeling jetzt habe, mit dem ich mein Gesicht behandeln werde. Ein Fruchtsäure-Peeling für zu Hause. Ich habe das hier unter den Punkt gefasst, dass man Dinge angeht, die einen jeden Tag nerven. Und ja. Mich nervt eben schon so lange das Thema Poren und so.
Ich glaube, wurden sogar schon Leute gezwungen, einen Artikel zum Thema zu schreiben. Genau. Wie kriegt man kleinere Poren?
Genau. Ich habe jetzt gelernt, man kann die Porengröße niemals verändern, aber man kann sozusagen Dinge tun, dass sie nicht mehr so groß aussehen und...
Das finde ich so komisch. Ich sehe bei dir keine einzige Pore.
Ja, aber ich verbringe so viel Zeit auch abends damit, so mein Poren Gesicht zu reinigen. Und ich hätte, das ist echt.
Oh manchmal, Gott, was ist das für ein Satz? Ich verbringe so viel Zeit abends damit, mein Gesicht anzuschauen.
Also so meine Haut anzuschauen. Und dann hat man immer irgendwelche Cremes und weiß ich nicht, kaufe lieber irgendwas draufstehen. Jetzt habe ich mich dann wirklich damit befasst und glaube jetzt, dass das einzig wirksame und der einzige Weg ein Fruchtsäurepeeling ist. Und das werde ich jetzt ausprobieren und angehen, das mal ernsthaft zu benutzen, um mich damit zu befassen. Und ich meinte aber als Punkt, so mit dem sich mehr Leute identifizieren können, ist so Kleinigkeiten, die einen irgendwie jeden Tag nerven, die jetzt nicht so wichtig sind, was man immer aufschiebt, sich darum zu kümmern, mal anzugehen.
Finde ich sehr gut. Und ich kann dir dazu auch noch ein Video empfehlen, nämlich von der amerikanischen Harper's Bazaar. Die haben Miranda Kerr begleitet.
Yeah.
Kennst du die Videos?
Wir haben darüber schon mal gesprochen.
Weil da zeigt sie so, also die ist ja sehr glücklich und zufrieden in ihrem Leben. Da zeigt sie so ihre Beauty-Routine, was sie halt immer macht. Also sie cremt sich halt immer mit ihrem ganzen Öl und so, was sie ja von ihrer eigenen Firma da irgendwie herstellt. Was ich natürlich auch alles längst schon gekauft habe und teuer aus Australien bestellt habe mit Zoll und allem. Cremt sie sich dann immer morgens so ein und dann trinkt sie morgens erst so ein, also heiße Zitrone und lauter solche Sachen. Aber wenn man sich das anguckt, dann denkt man, vielleicht ist es wirklich möglich, mit so kleinen Ritualen im Alltag sich insgesamt besser zu fühlen.
Ja, ich habe auch einen sehr interessanten Artikel über die Ein-Minuten-Regel gelesen, dass man all diese Dinge, die man immer nicht macht, die aber weniger als eine Minute dauern, dass man sich jetzt zwingen muss, die zu tun. Und man muss nicht die großen Sachen machen, aber wirklich, wenn man weiß, es dauert weniger als eine Minute, früh mein Bett zu machen. Es dauert weniger als eine Minute, die Jacke jetzt nicht auf den Boden zu werfen, sondern sie aufzuhängen. Und wenn man das alles, das hat dann natürlich ein Mensch in selbsterfahrungsmäßig ausprobiert und hat dann gesagt, wie viel toller alles ist. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal Dinge gemacht, was ich sonst nicht zum Müll irgendwie getragen hätte, sondern wo ich irgendwie gewartet hätte, bis viele Sachen zusammenkommen, bis ich die dann hingetragen hätte, habe ich es halt einfach gemacht. Weiß nicht, bislang hat mich das noch nicht viel glücklicher gemacht. Ja. Aber ich dachte, das kann man ja auch mal jetzt nicht dauernd und für alles, aber so im Hinterkopf behalten, dass man öfter mal die Dinge, die unter 60 Sekunden dauern, dass man sie einfach gleich macht, weil dann vielleicht sich nicht so viel ansammelt, was einen dann noch mehr
nervt. Und zu sowas gehört bei mir halt wirklich auch Eincremen, weil ich da meistens ehrlich gesagt einfach zu faul dafür bin.
Ja.
Das hört sich jetzt total bescheuert an, aber es ist halt so.
Ja.
Vor allem Bodylotion und sowas. Und deswegen werde ich mich auch in Zukunft an Miranda Kerr halten und jeden Tag mich mit Öl und mit Creme eincremen.
Okay.
So, ihr werdet dann bei Instagram sehen, ob das Verschönerungen bringt bei Nicole und mir, wenn wir uns jetzt immer mit Fruchtsäure-Peeling und mit Gesichtsöl bearbeiten zukünftig.
Ja, aber ich finde, es war doch jetzt ein ganz schönes Rundum-Paket, was wir hier erarbeitet haben.
So ja, ganz wundervoll, finde ich auch. Ich bin ganz, ganz überrascht.
Ja.
Schreibt uns doch mal gerne, was ihr euch für das Jahr noch vorgenommen habt, ob ihr euch überhaupt noch was vorgenommen habt. Ich finde eigentlich, dass es jetzt ein total guter Zeitpunkt
ist. Ja, finde ich auch. Immer dieses da im Januar ist eh so schrecklich.
Ja, da sind immer noch so viele Altlasten aus dem alten Jahr, die man erstmal abarbeiten muss. Und jetzt haben wir so unseren Resturlaub auch noch genommen. Jetzt geht's wieder neu los.
Ja.
Und jetzt ist auch endlich mal, heute ist der erste Tag in Berlin, an dem es mal ein bisschen wärmer ist.
Ja, ich fahre übermorgen nach New York, da schneit's und regnet.
Ja, also da kann ich jetzt kein Mitleid haben, muss ich sagen. Also meldet euch gerne bei uns immer in allen Angelegenheiten. Nicola findet ihr im Internet unter @liebeserklärer.
Und Julia findet ihr als @juliahackober.
Genau, denn das ist mein Name. So, macht's gut, bis nächste Woche.
Tschüss.